Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Bonum diem quid agis preclarus ego bene me abeo. Alles klar? Nein? Keine Angst, die heutige Sendung geht nicht auf Latein weiter, aber es geht um Latein. Was bringt es? Eine Studie der FU Berlin hat sich mit dem Nutzen von Lateinkenntnissen befasst. Achtung, der Rotstift kommt. Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg schlagen Alarm. Arbeit und Kunst, das geht gut zusammen und kommt gerade bei Auszubildenden in technischen Berufen an. Das und mehr heute bei uns im Bildungsmagazin. Latein in der Schule. Es gab einen Boom kurz nach der Jahrtausendwende, aber der hielt nur wenige Jahre. Mittlerweile sinken bundesweit die Zahlen der Schüler, die Latein pauken, über ACI- und NCI-Konstruktionen grübeln, sich mit Gerundium und Gerundivum herumschlagen und vielerlei grammatikalischer Notwendigkeiten mehr. Non scoli sed vitae discimus, nicht nur für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Braucht es da also eine tote Sprache? Bringt es nicht mehr, lebendige Sprachen wie Englisch, Französisch oder Spanisch zu lernen? Eine Studie der FU Berlin hat sich mit des Kaisers alten Kleidern befasst. Fiktion und Wirklichkeit des Nutzens von Lateinkenntnissen, so der Titel. Einer der Autoren ist Professor Jürgen Gerhards vom Institut für Soziologie der FU. Und die Frage geht an ihn, wie ist der Befund? Braucht es noch Latein?
Nein, wir würden sagen, es macht wenig Sinn, dass die Schüler heute noch Latein lernen. Warum? Die wichtigste Funktion des Erwerbs einer Fremdsprache ist, mit anderen Menschen, die nicht die eigene Muttersprache sprechen, die in anderen Ländern leben oder bei uns zu Gast sind, sich verständigen zu können. Das ist gerade im Kontext von Globalisierungsprozessen wird das immer bedeutsamer. Und gerade die modernen Sprachen, Englisch, Französisch und so weiter und Spanisch, gewinnen an Bedeutung, könnte man sagen.
Das heißt, Sie sagen, es ist Zeitverschwendung, Latein zu lernen?
Ja, wenn man davon ausgeht, dass Lernzeit eine begrenzte Ressource ist, muss man sich überlegen, in was man gewisserweise diese Ressource, diese Zeit des Spracherwerbs investiert. Und da Latein gewisserweise eine tote Sprache ist, die nicht mehr gesprochen wird, fällt die erste Funktion des Fremdsprachenerwerbs von Latein im Grunde weg.
Jetzt gibt es aber Lateiner, die sagen, Geduld ist gefragt, wenn man Latein lernt, deutlich mehr als bei lebendigen Sprachen, um zum Beispiel im Lateinischen die komplizierten Satzkonstruktionen zu erfassen und korrekt zu übersetzen. Man muss den ganzen Satz übersehen, einzelne Bestandteile in korrekte Beziehungen setzen und möglicherweise kommt dann noch die metaphorische Bedeutungsebene dazu. Also da schult sich doch das logische Analyseverständnis.
In der Tat, es wird dem Erwerb des Lateins eine Menge Funktionen, wir nennen das Sekundärfunktionen, zugeschrieben, wie Förderung des logischen Denkens, wie Verständnis und Grammatik, auch der deutschen Grammatik. Also wenn ich Latein gelernt habe, lerne ich auch sozusagen die deutsche Grammatik als Nebenprodukt gewisserweise. Oder eine dritte Funktion, die Latein zugeschrieben wird, ist, dass der Erwerb anderer Fremdsprachen, vor allen Dingen romanischer Sprachen, durch den Erwerb von Latein erleichtert wird. Nun zeigt der Forschungsstand, dass dem nicht so ist. Jetzt gibt es aber eine kleine Wende in der Argumentation, zu sagen, auch selbst wenn man nachweisen kann, dass diese Sekundärfunktionen von Latein nicht greifen, kann es ja sein, dass wenn die Leute glauben, dass der Erwerb von Latein wirksam ist, dass das eine Wirklichkeit sui generis ist und deswegen auch wirkt. Und das genau haben wir versucht zu überprüfen. Wir haben eine Umfrage unter Eltern von Achtklässlern durchgeführt und haben die ganzen Funktionen, die dem Latein zugeschrieben werden, wie die Förderung des logischen Denkens, die Förderung von Deutschkenntnissen oder die Verbesserung der Fähigkeit, andere Sprachen zu lernen. Wir haben die Eltern gefragt, wie sie Latein im Vergleich zu modernen Fremdsprachen einschätzen. Und der Befund ist, dass in der Tat die Mehrzahl der Bürger, der Eltern glaubt, dass Latein genau diese Funktionen hat, obwohl es objektiv betrachtet diese Funktionen gar nicht erfüllt. Also deswegen haben wir für den Titel unseres Aufsatzes auch den Titel gewählt, des Kaisers alte Kleider. Das ist eine Anlehnung an das Andersen-Märchen des Kaisers neue Kleider, wo zwei pfiffige Schneider dem Kaiser einreden, dass er ein prunkvolles Gewand trägt, aber faktisch das gar kein Gewand anhat, gewisserweise unbekleidet durch sein Kleinstädtchen zieht.
Das heißt, der Lateiner, sagen Sie, kann nicht mehr als jemand, der Französisch oder Spanisch oder eine andere lebendige Sprache lernt. Sie sagen, das haben Sie objektiv festgestellt. Können Sie das denn objektiv feststellen?
Also dieser Teil unserer Studie ist nicht den wir selber durchgeführt haben, sondern da richten wir uns entlang des Forschungsstandes. Und da gibt es wirklich sehr, sehr gute Studien, nach meinem Dafürhalten die besten sind von Elsbeth Stern und Ludwig Haag, die sehr genau versucht haben, dieses zu messen. Wie macht man das? Man macht zum Zeitpunkt T1, misst man gewisserweise bei den Schülern, also zum ersten Zeitpunkt, wie ist deren Grammatikkenntnisse, wie ist deren logisches Denken ausgeprägt und so weiter. Und dann vergleicht man die Gruppen. Der eine Zweig erlernt Latein, die anderen lernen Englisch oder Französisch. Und nach ein paar Jahren vergleicht man deren Fähigkeiten, logisch zu denken miteinander, deren Fähigkeit, Grammatik zu verstehen miteinander. Und was man findet, ist, es gibt keinen Unterschied.
Haben Sie, Herr Professor Gerhards, selber mal Latein gehabt?
Ja, ich habe großes Latinum. Ich muss gestehen, mir hat es auch Spaß gemacht, aber trotzdem ist es desillusionierend, wenn man sieht, dass man 7 Jahre Latein hatte, aber im Grunde hätte man dieselbe Zeit ja auch nutzen können, sein Französisch zu intensivieren oder sein Englisch zu intensivieren oder Spanisch zu lernen.
Hat Ihnen Latein nichts gebracht?
Da habe ich eine ambivalente Einschätzung. Wie gesagt, weil ich es gerne gemacht habe, habe ich es mit einer gewissen Befriedigung gemacht. Aber das ist ja vielleicht kein pädagogisches Ziel, dass man eine subjektive Befriedigung hat, sondern das Ziel ist ja des Spracherwerbs, dass man mit der Sprache irgendwas anfangen kann, sei es, und das ist die wichtigste Funktion, sich mit anderen Menschen verständigen zu können, sei es andere Fähigkeiten, wie die eben genannten logisches Denken und so weiter.
Sie sagen immer, das tritt nicht ein, man schult nicht logisches Denken durch Latein, aber man schult es doch. Die Frage ist doch eigentlich nur, wie viel Zeit wendet man dafür auf, oder?
In der Tat, sobald man Bildung betreibt, investiert man gewisserweise Zeit und es ist immer auch eine Abwägungsentscheidung. Ich würde nicht sagen, dass Latein keinen Effekt hat auf das logische Denken oder auf die Grammatikkenntnisse anderer Sprachen. Nur wenn man dem Forschungsstand traut, habe ich dieselben Effekte, auch wenn ich Französisch oder Englisch lerne. Aber es gibt die Fiktion, dass es wirkt. Und es gibt in der Soziologie das sogenannte Thomas-Theorem. Das ist nach 2 Amerikanern benannt, William und Dorothy Thomas. Die haben 1923 einen Aufsatz geschrieben, in dem die Hauptthese lautet, wenn Menschen eine Situation als real interpretieren, dann ist sie real. Und so ist es auch gewisserweise mit dem Erwerb von Latein. Es ist eine gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit, mit der wir es hier zu tun haben, die als solche gewisserweise wirksam ist. Vielleicht noch mal zur Wirksamkeit. Es gibt eine Teilstudie unserer Studie, die ist von Tim Sawat durchgeführt worden. Der hat ein sogenanntes natürliches Experiment gemacht. Was hat er gemacht? Er hat fingierte Bewerbungen an Firmen geschickt. In diesen Bewerbungen ist der Lebenslauf aller Bewerber, die er verschickt hat, konstant. Also die haben selber Abiturnote, die haben dieselben Praktika gemacht und so weiter. Nur ein Faktor ist verändert, nämlich ob sie in der Schule eine altsprachliche Ausbildung, also Latein oder Altgriechisch hatten. Und siehe da, diejenigen, die eine solche Ausbildung hatten im Gymnasium, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, zu Bewerbungsgesprächen eingeladen zu werden. Insofern kann man sagen, in der Tat, diese Fiktion ist wirksam, sie ist auch auf dem Arbeitsmarkt wirksam, obwohl der Scheck gewisserweise faktisch nicht gedeckt ist.
Kommen wir zum Schluss, den man ziehen kann aus Ihrer Studie. Sollte also Latein aus dem Lehrplan verschwinden und damit auch die Chancengleichheit, wenn man weiterdenkt, verbessert werden, weil dann bei keinem mehr stehen könnte in der Bewerbung Latein, großes Latinum?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Das ist die freie Wahlentscheidung der Eltern und der Kinder, welches Sprachportfolio sie sich zulegen wollen. Die Aufgabe der Wissenschaft ist, aufzuklären über Folgen und Nebenwirkungen einer bestimmten Sprachwahl. Und so würde ich auch die Funktion unserer Studie einschätzen.
Latein ist Zeitverschwendung, meint Professor Jürgen Gerhards vom Institut für Soziologie der FU Berlin, obwohl er selbst einstmals Spaß beim Lateinlernen hatte. Wir haben über die von ihm mitverfasste Studie zum Nutzen von Lateinkenntnissen gesprochen. In Baden-Württemberg werden derzeit die Eckpunkte der künftigen Hochschulfinanzierung verhandelt. Eine neue Vereinbarung soll ab Januar 2021 den jetzigen Hochschulfinanzierungsvertrag ersetzen. Doch die Rektoren und Rektorinnen befürchten Schlimmes und schlagen Alarm. Denn es zeichnet sich ab, dass die bereits jetzt schon schwierige Finanzierungssituation aller Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg sich weiter verschärfen wird. Arno Küttgen war heute in Stuttgart und hat den Rektoren zugehört.
Glaubt man Bernhard Eitel, dem Rektor der Universität Heidelberg und Vorsitzendem der Landesrektorenkonferenz, dann steht es schlecht um die Hochschullandschaft in Baden-Württemberg.
Das System ist am Ende und der Schwamm ist ausgepresst.
Denn es gäbe zum Beispiel deutlich mehr Studierende als vorhergesagt. 360.000 sind es aktuell im Land über alle Hochschularten verteilt. Vor 10 Jahren waren es 100.000 weniger. Zugleich hat sich der Landeszuschuss für die Hochschullehre seit 1999 nicht mehr verändert. Damit gäbe es heute unter dem Strich 3.500 Euro weniger Zuschuss pro Studienplatz, rechnet Eitel vor. Dazu kämen weitere nötige Investitionen, etwa für die Digitalisierung der Hochschulen. Um das alles zu stemmen, fordern die Hochschulrektoren deutlich mehr Geld für den nächsten Hochschulfinanzierungsvertrag, der in Baden-Württemberg ab 2021 gelten soll, für mehrere Jahre. Allein für die Lehre solle es 270 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr geben. Darüber hinaus 450 Millionen Euro zusätzlich, eine Summe, die sich jährlich um 3% erhöhen soll. Alles Geld aus Bund-Länder-Programmen und Sonderprogrammen solle direkt in die Hochschulhaushalte fließen. Die Hochschulen sollten frei darüber verfügen können. Das alles sei auch nötig, um die Zukunft des Landes Baden-Württemberg zu sichern, argumentiert Bastian Kaiser, Vorsitzender der Rektorenkonferenz der Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Mobilitätsveränderung, Energiewende, Klimawandel, Schwächung unserer Waldökosysteme, der Fachkräftemangel, die Digitalisierung. Wir alle Hochschulen im Land arbeiten mit der Wirtschaft an Antworten und Lösungen auf all diese drängenden Fragen und bilden die Fachkräfte aus, die das zukünftig richten sollen. Wenn wir also nicht gestärkt werden, dann gibt man eigentlich die Arbeit an diesen Problemen hier in Baden-Württemberg weitgehend auf.
Und, so lassen die Rektoren durchblicken, wenn es nicht deutlich mehr Geld vom Land gäbe, dann werde eben kein neuer Finanzierungsvertrag zustande kommen, mit der Folge, dass die Hochschulen dann Studienplätze abbauen könnten. Soweit ist es aber noch lange nicht, denn im Wissenschaftsministerium des Landes besteht Sympathie für die Forderung der Hochschulen. Der Amtschef des Ministeriums, Ulrich Steinbach, sagt:
Wir sehen die Forderung der Hochschulen als durchaus berechtigt an. Die Hochschulen in Baden-Württemberg leisten hervorragende Arbeit, haben eine ganz hohe Qualität. Das haben wir zuletzt auch beim Exzellenzwettbewerb gesehen mit den tollen Abschneiden der Universitäten aus Baden-Württemberg. Von daher haben die Forderungen für eine positive Weiterentwicklung und gute Weiterentwicklung der Hochschulen ihre Berechtigung.
Allerdings, bevor die Verhandlungen mit den Hochschulen richtig beginnen, muss erstmal ein neuer Landeshaushalt ausgehandelt werden. Viele Ministerien haben lange Wunschlisten. Die Finanzministerin dagegen hat zum Sparen aufgerufen. Der Spielraum für das Wissenschaftsministerium könnte eng werden. Deswegen hätten die Hochschulen heute die Öffentlichkeit gesucht, sagt Bernhard Eitel, der Präsident der Universitätsrektorenkonferenz Baden-Württemberg. Er will rechtzeitig warnen.
Passt auf, was ihr tut. Ihr rührt an die Zukunftsfähigkeit des Landes, eines Landes, das keine Bodenschätze hat, sondern das die Hauptressource, nämlich die Köpfe sind jener Menschen, die wir ausbilden und jene Menschen, die die Zukunft in Industrie und Gesellschaft in den nächsten Jahren für das Land voranbringen sollen.
Mahnende Worte aus der Rektorenschaft der baden-württembergischen Hochschulen. Vor einem knappen halben Jahr startete eine Flüchtlingsinitiative in Jugendheim, das liegt südlich von Mainz, ein gemeinsames Lernförderprojekt für Kinder aus Einheimischen und Flüchtlingsfamilien. Die Initiative nennt sich Willkommen im Dorf und ging vor 5 Jahren aus der dortigen evangelischen Gemeinde hervor. Diese stellt ihren Gemeindesaal zur Lernförderung zur Verfügung. Die Förderung selbst wird aus der Integrationspauschale des Bundes bezahlt. Meine Kollegin Anke Petermann begleitet die 6 Lehrkräfte, die 12 Kinder bei den Hausaufgaben betreuen Neuen und Nachhilfe in schwachen Fächern geben. Der Testlauf ist jetzt durch und das Fazit aller Beteiligten lautet: Integration für die Kleinsten, ganz große Klasse.
Suher hat inzwischen mehr als sein halbes Leben in Deutschland verbracht. 2015 kam er mit seinen Eltern aus Syrien. Der 7-Jährige besucht die 2. Klasse. Schreiben üben ist sichtlich nicht sein Ding. Katharina Kruppenbacher, Sprachwissenschaftlerin im Zweitstudium fürs Lehramt, blickt in sein Heft.
So, dann fangen wir mal an. Was hast du schon geschrieben?
Hupen.
Mäßig motiviert übt Suher, mit den Buchstaben auf der Zeile zu bleiben. Sein Anreiz, das Drachenbuch, das auf dem Tisch liegt. Abwechselnd mit der angehenden Lehrerin will der aufgeweckte Junge das Buch lesen.
Ja, natürlich, das lesen wir auf jeden Fall weiter, aber jetzt müssen wir erst, schreiben wir erstmal zu Ende.
Katharina Kruppenbacher hat Geduld und wenn Kinder aus dem persischen und arabischen Sprachraum Vokale weglassen, dann weiß die Sprachwissenschaftlerin, dass das mit deren Muttersprachen zu tun hat. Suhers Eltern haben in den vergangenen Jahren erst Deutsch gelernt. Ihre beiden Kinder im Grundschulalter können sie zu Hause nicht so fördern, wie das die Jugendheimer Initiative zweimal in der Woche tut. Perla besucht mit Suher die 2. Klasse.
Perla ist erst ein Jahr da und spricht schon hervorragend.
Viel Zuwendung braucht die 7-Jährige, die mit ihrem Vater und 2 Geschwistern aus Syrien kam, beobachtet Sabine Klein, Initiatorin der Lernförderung. Auch das ist ein Aspekt dieses Projekts. Perla hat hier Selbstvertrauen getankt. Gefragt nach ihrem Berufswunsch, formuliert sie hohe Ziele.
Ich mag Doktor sein oder Lehrer, weiß ich nicht.
6 Lehrkräfte für 12 Kinder, das heißt, wer enge Begleitung bei den Hausaufgaben oder beim Lernen für Klassenarbeiten braucht, kann 1:1 betreut werden. 4 ältere Grundschülerinnen helfen sich gegenseitig und brauchen nur einen Erwachsenen, der sporadisch schaut. Kim Scheibe lernt in dieser Mädchengruppe. Ihr Vater Volkmar sagt:
Bei Mathe manchmal brauchen wir mal super so Hinweis, manchmal, dass es Klick macht.
Kim zur Nachhilfe in die Nachbarstadt zu fahren, darauf wäre ihr Vater nicht gekommen. Von dem kostenlosen Angebot, finanziert aus der Integrationspauschale des Bundes, erhofft er sich, dass seine Tochter den Übergang auf die weiterführende Schule leichter schafft.
Wenn sie dann bei ihr vorbereitet wird, 4. Klasse, dann kommt sie in die 5. Dann wird er dann ein bisschen mehr und dann ist er dann, dass er gut vorbereitet ist, sagen wir so, für später dann. Es tut ja gut, gerade hier so in der Gemeinschaft, das ist schon eine feine Sache.
Vom gemeinsamen Lernen der vergangenen 6 Monate haben alle profitiert, so die Zwischenbilanz der Lehrkräfte. Besonders Yunis, der mit Mutter und Schwester aus Afghanistan floh.
Ich komme hier bessere Noten zu schreiben. Ich melde mich mehr. Ja, ich lerne sehr viel.
Jan-Claudius Günther, im Hauptberuf Zweitsprachenlehrer an einer Mainzer Realschule Plus, ermuntert den 13-Jährigen.
Du darfst stolz sein, Yunis, du hast doch gut gearbeitet.
Die letzte Mathearbeit war eine 3, ne? Also müssen wir gucken, dass wir bei der 3 bleiben und nicht wieder eine 5 schreiben, ja, wie beim vorletzten Mal.
Günther betrachtet das Projekt als willkommenes Testfeld.
Also ich profitiere als Lehrer durchaus davon, weil ich ganz verschiedene Ansätze ausprobieren kann und in der kleinen Gruppe ausprobieren kann, was ich dann später vielleicht auch in meiner Klasse ausprobiere, weil ich merke, es hat funktioniert.
Kopfrechnen mit 12 und 20-seitigen Würfeln hat sich bewährt, findet der Lehrer. Dieses Training will er jetzt auch seinen Mainzer Realschülern anbieten.
Berufe wie Werkzeugmacher, technische Zeichnerin oder Mechatroniker erfordern handwerkliches Geschick und präzise Arbeit. Es wäre aber auch nicht schlecht, wenn Auszubildende in diesen Berufen über den Tellerrand schauen und ihre Kreativität entdecken und einbringen. Das hat sich eine Werkzeugfirma aus dem Kreis Gütersloh gesagt und fast passt ihren Azubis gleich zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres 3 Kreativtage in einem Künstleratelier. Simon Schumacher hat die jungen Leute begleitet.
Eva Lakebrink und Timo Ellerbrechter sind seit August 2019 Auszubildende bei einem Werkzeughersteller in der Nähe von Gütersloh. Eva lernt technische Produktdesignerin, Timo Mechatroniker. Für 3 Tage haben sie ihre modernen Büros und Betriebshallen verlassen. Stattdessen arbeiten sie mit 7 weiteren Auszubildenden in einer alten Daunenfabrik im nahegelegenen Borgholzhausen. Hier befindet sich die Ateliergemeinschaft Downtown, in der die Nachwuchskräfte künstlerische Arbeit kennenlernen. Immer wieder erhalten sie konkrete Aufgaben.
Da haben wir Papprollen bekommen und sollten dann daraus einen Menschen oder ein Tier oder irgendeine Figur machen. Ich habe das mit dem Timo zusammen gemacht. Also wir haben so eine Figur gebastelt, die so ein bisschen auf die Umweltverschmutzung hinweisen soll. Das war so unser Thema.
Dann haben wir da so typische Wegwerfplastikartikel, die häufig in der Kritik stehen, so wie eine Einwegtüte zum Beispiel, haben wir dann da drauf gemacht und auf all die Gegenstände hinzuweisen, auf die man eigentlich verzichten kann.
Die Idee zu der Aktion entstand 2014, denn die Firmeninhaber Achim und Anja Löbering veranstalten regelmäßig Ausstellungen in ihrem Betrieb. Und zwar mit dem befreundeten Galeristen Horst Grabenheinrich. Er sah Parallelen bei Kunst und Arbeit.
Die Leinwand, die leer ist, ist genauso wie ein Computer, den man anmacht und auch der weiß ist. Also im Vordergrund steht die Idee und dann kommt die Ausführung. Und was aber im Endeffekt rauskommt, weiß man in der Kunst nicht, weiß man aber auch nicht im Betrieb, wenn ich irgendwie etwas Neues entwickeln will.
Horst Grabenheinrich war es auch, der den Kontakt zu der Ateliergemeinschaft Downtown herstellte. Matthias Poltrock ist einer von 7 Künstlerinnen und Künstlern, die hier arbeiten. Er möchte Hemmschwellen bei den Auszubildenden abbauen.
Jeder Mensch, der sich mit Kunst beschäftigt, bildet eine andere Facette, das sollen sie sehen, sodass sie auch keine Angst haben, selbst was zu entwickeln, um was zu sehen, was plötzlich eine spannende Farbe, Struktur, Form oder immer ist. Das ist sicherlich der Sprung ins kalte Wasser.
So auch die Aufgabe, am letzten Tag einen Alltagsgegenstand zu verfremden. In diesem Fall eine Zahnbürste.
Ich habe eine pinke Zahnbürste bekommen und dachte, ich mache daraus einen Flamingo.
Timo hat sich währenddessen für eine Blume entschieden. Die Arbeiten möchten die Unternehmer und Galerist Horst Grabenheinrich nachher auch öffentlich in den Betriebsräumen zeigen.
Deswegen stellen wir sie auch immer gleichzeitig aus zu den anderen Arbeiten der Künstler, die wir im Haus ausstellen. Es wird keine Auswahl betroffen nach Qualität oder so. Und dadurch gibt es eine Aufwertung auch für die jungen Leute so im Rückgrat.
Die Nachwuchskräfte fühlen sich so ihrem Betrieb noch stärker verbunden. Und die kreative Arbeit hilft manchen Auszubildenden auch tatsächlich bei der Lösungssuche im Berufsalltag, beobachtet Geschäftsführer Tobias Tönjes.
Das haben schon auch erfahrene Azubis, die jetzt im 2. oder 3. Lehrjahr sind, ihrerseits mit bestätigt. Der erste Ansatz, oftmals kann er zuschlagen, aber wenn man genauer darüber nachdenkt, gibt es vielleicht noch Alternativwege. Und dazu wollen wir eben auch bewusst animieren.
Wie gut das bei jedem einzelnen Auszubildenden gelingt, ist eine Typenfrage. Aber das Gemeinschaftsgefühl stärken die Ateliertage in der ganzen Gruppe, betont Azubi Timo Ellerbrechter.
Ich war auch froh, dass wir so 3 Tage mal ein bisschen enger aufeinander hocken hier. Ich bin in einer anderen Abteilung als die meisten anderen. Da kennt man sich dann noch nicht so und dann ist das mal eine gute Möglichkeit, sich hier kennenzulernen.
Vom Hauptschulabschluss über den Integrationskurs bis zu armenisch Jonglieren oder Bauchtanz, all das bieten Volkshochschulen. Zum 100. Bestehen will die nordrhein-westfälische Landesregierung die Volkshochschulen in das digitale Zeitalter befördern. Dafür soll das Weiterbildungsgesetz novelliert werden und mehr Geld fließen. Das gab heute das Kultur- und Wissenschaftsministerium bekannt. Hoffentlich kommt dabei letztlich auch mehr Geld für die engagierten, aber schlecht bezahlten VHS-Dozenten heraus. Mobiles Musikhören, egal wo, das begann mit dem Walkman. Und der wird 40 Jahre. Mehr bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop. Ich bin Thekla Jahn und sage Tschüss.